ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Es beginnt schon früh morgens, noch vor dem Aufstehen.
Ich stelle mir den Wecker oft 1-2 Stunden früher, als ich eigentlich aufstehen muss. Einfach weil ich das Gefühl liebe, noch nicht aufstehen zu müssen. So diesen Moment zu sehen, du kannst noch weiter schlafen, den genieße ich total.
Und wenn es dann soweit ist und der Tag beginnt, dann steht erst mal das Frühstück an.
Beim Essen muss der letzte Bissen der beste Bissen vom ganzen Essen sein. Und dann esse ich drumherum, um möglichst sicherzustellen, dass ich nicht mit einem unzufriedenen Gefühl aus dem Essen rausgehe.
Dann folgt das Tischabräumen.
Die Geschirrspülmaschine muss immer ordentlich eingeräumt sein. Links die Messer, rechts das gebogene Besteck.
Daraufhin steht man vor dem Kleiderschrank und überlegt. Oder auch nicht. Denn eigentlich ist klar.
Dass ich nur weiße Socken trage.
Schnell noch Zähne putzen.
Ich putze immer so genau in der gleichen Reihenfolge mit so gleichem Tempo so Zähne. Immer so quasi genau nach dem gleichen Prinzip. Und sonst fühlt sich das so nicht richtig an.
Und auf dem Weg in die Arbeit sind da diese Pflastersteine.
Ich trete auch nicht auf die Linien von den Steinen auf dem Boden. Also wenn es so große Steine sind, nicht auf die Linien. Angewöhnungssache. Dann hat man irgendwie was zu tun.
Manchmal sind wir seltsam. Wir folgen pedantisch ungeschriebenen Regeln oder Mustern. Wir kontrollieren Herd und Haustür oft mehrfach hintereinander. Wir zählen Autos, Straßenpfeiler oder Fenster. Kleine Zwänge, die uns komische Dinge machen lassen.
Viele Menschen sind sich ihres Spleens gar nicht bewusst, bis es ihnen jemand sagt, weil die eben so automatisch kommen. Also unser Gehirn stellt das sozusagen einfach so zur Verfügung und oft erscheint uns das überhaupt nicht so irrational oder überflüssig, wie das anderen erscheint. Und solange uns das keiner sagt, ist es meistens auch nicht peinlich.
Fanny Jiménez, Psychologin und Journalistin. In einer Kolumne befasste sie sich mit Marotten, Schrullen und Fimmeln, die man unter dem Begriff Spleen zusammenfassen kann. Sie analysierte eigenartige Verhaltensmuster, trug Forschungserkenntnisse zusammen und veröffentlichte ihr Wissen in dem Buch »Ich und mein Spleen«. Darin bekräftigt sie, kleine Zwänge müssen uns zunächst mal keine Sorgen machen. Im Gegenteil.
Die helfen uns nämlich, unsere Ängste auszuhalten. Sie helfen uns dabei, uns ein Gefühl von Kontrolle zu geben, vor allen Dingen, wenn wir uns überfordert fühlen oder ohnmächtig zum Beispiel. Und sie machen die ja sehr unüberschaubare, unvorhersehbare Welt ein bisschen überschaubarer. Das ist zwar eine Illusion, also die Welt verändert sich dadurch nicht, aber unser Gehirn hat den Eindruck, dass alles ein bisschen sortierter und planbarer und vorhersehbarer funktioniert. Das heißt, Spleens und Marotten beruhigen uns und trösten uns und nehmen uns so ein bisschen Angst und Unsicherheit.
Woher diese eigenartigen Bewältigungsstrategien kommen, das ist nicht so leicht zu entschlüsseln. Zunächst einmal zur Wortbedeutung. Der Begriff Spleen kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt Milz, ein Organ, das in der Bauchhöhle in der Nähe unseres Magens liegt. Die Milz galt bis ins 19. Jahrhundert als verantwortlich für schwermütige Gefühlslagen, für hypochondrische Verstimmungen und alles, was an komischen Marotten so vorlag. Heute versteht man unter einem Spleen ein harmloses, zwanghaftes Verhalten und verortet das vor allem im Gehirn.
Das ist ja unsere große Problemlösemaschine, jetzt mal aus evolutionärer Sicht gesprochen. Und das Gehirn weiß um bestimmte Phänomene, die uns helfen, die wir manchmal gar nicht wissen. Einfaches Beispiel, zum Beispiel Putzen, beruhigt enorm.
Das bestätigt eine Studie von der Universität Connecticut aus dem Jahr 2015. In Zeiten hohen Stresses greifen Menschen zu sich wiederholenden Verhaltensweisen wie Putzen, weil sie dadurch ein Gefühl der Kontrolle und Ruhe haben.
Das heißt, unser Gehirn weiß, was uns hilft, wenn wir überfordert sind oder ängstlich und nutzt diese verschiedenen Wege, je nach Persönlichkeit. Mal ist es Putzen, mal ist es Essen, also über Spleens, um uns zu helfen und uns zu unterstützen.
Umgangssprachlich sprechen wir auch gerne von Ticks. Und meine damit schrullige, leicht zwanghafte Attitüden, die wir als unbedenklich einstufen. In der Medizin hingegen steht der Tick für ein neuropsychiatrisches Krankheitsbild, so der Psychiater und Psychotherapeut Michael Kellner. Er leitet die Spezialambulanz Angst und Zwang an der Münchner Klinik rechts der Isar.
Aus medizinischer Sicht ist ein Tick eine motorische oder verbale kurzfristige Entäußerung. Also zum Beispiel motorisch, dass man kurz eine Grimasse macht oder das Augenlid zuckt etc. Es gibt aber auch komplexere Ticks, wie zum Beispiel ja, grunzen oder Schimpfwörter rausschreien. Und die Verknüpfung zur Zwangsstörung ist, es gibt eine seltene Erkrankung, das Schilde-la-Tourette-Syndrom, bei den neben Ticks auch sehr häufig Zwangsphänomene zustande kommen. Mutmaßlich eine Funktionsstörung an sogenannten Basalganglien, so ein tiefes Hirngebiet, wo auch Koordination von Bewegungen mit vermittelt wird. Und das wäre eine Brücke zwischen Tick und Zwangsstörung.
Zwangsstörungen sind von unproblematischen Zwängen klar zu unterscheiden. Was aber bedeutet unproblematisch?
Es gibt keine klare Trennung zwischen Zwangphänomenen und wirklicher Zwangsstörung. Das ist ein Kontinuum. Das heißt, man muss da mindestens eine Stunde jeden Tag mit Zwangsphänomenen sich beschäftigen. Und vor allen Dingen eine Erkrankung wird bei uns erst eine Erkrankung, wenn das psychosoziale Leistungsvermögen in verschiedenen Rollen, Beruf, Partnerschaft, Familie durch den Zwang beeinträchtigt wird.
Herd und Haustür sind die wohl meist kontrollierten Gegenstände auf Erden. Fast jeder kennt das Innehalten und das Zweifeln. Manch einer kehrt noch einmal um. Zwangsneurotiker aber müssen mehrfach kontrollieren und glauben trotzdem noch nicht, dass der Herd aus ist und die Tür verschlossen. Dann sind sie gefangen in Gedanken- und Handlungsschleifen. Diese Art der Erkrankung betrifft ca. 2% der Bevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit, eine Zwangsstörung zu bekommen, steigt, wenn in der eigenen Kernfamilie schon eine solche Erkrankung vorliegt. Wenn beispielsweise Vater oder Mutter betroffen sind, ist das Risiko für die Kinder selbst auch zu erkranken 4-mal so hoch wie das Risiko der Gesamtbevölkerung.
Dann ist es so, dass man schon gehäuft schwere lebensgeschichtliche Ereignisse, Traumata, besondere Stressoren auch zusätzlich in Vorgeschichten der Patienten findet. Und manchmal ist es einfach auch nur dummer Zufall, dass ein Zwangsphänomen nicht mehr aufhört, sondern es Schleifen dreht.
Das heißt, tatsächlich kann ein zunächst unbedenklicher Spleen irgendwann zur Zwangsstörung werden, vor allem wenn Ängste größer werden. Hat man beispielsweise große Angst vor einem Tennisturnier, dann kann der Spleen, vor dem Spiel alle Spielfeldlinien betreten zu müssen, besonders stark ausgeprägt sein. Verzögert sich aber das Turnier immer öfter, da man bestimmte Linien noch nicht betreten hat, dann wird es problematisch. Der Übergang ist fließend. Ob Fimmel vererbbar sind, dazu gibt es bislang kaum Forschungsergebnisse. Es scheint aber auch bei harmlosen Zwängen eine genetische Komponente zu geben, so die Psychologin Fanny Jimenez.
Was man weiß, ist, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die eine Rolle spielen bei Spleens, dass die relativ hochgradig vererbbar sind, wie zum Beispiel Ängstlichkeit. Also jeder Mensch hat so ein Angstlevel, mit dem er oder sie auf die Welt kommt. Das ändert sich auch oft nicht über die Lebensspanne. Das heißt, so eine Grundbereitschaft, sich zu fürchten oder sich Sorgen zu machen. Und das ist tatsächlich zu einem sehr großen Teil vererbt.
Ängstlichere, kontrollbedürftige Menschen tendieren wohl eher dazu, einen Spleen zu entwickeln, so Jimenez. Wobei sie hier darauf hinweist, dass dies wissenschaftlich noch nicht bewiesen ist. Bestätigt aber ist, es gibt eine Gruppe von Menschen, die besonders spleenanfällig ist.
Das sind zum Beispiel Menschen, die ganz alleine leben. Der Grund dafür ist, dass Menschen auch als Erwachsene immer noch andere Menschen brauchen, die ihnen helfen, ihre Gefühle zu regulieren. Also zum Beispiel Angst und Unsicherheit auszuhalten oder eben zu beruhigen und zu trösten, also gegenzusteuern.
Auch Kinder bewältigen ihre Ängste häufig mit leicht zwanghaften Verhaltensweisen. Oft sind es Begrüßungs- oder Verabschiedungsrituale, die stattfinden müssen, bevor der nächste Schritt erfolgen kann.
Bei sich selbst als Kind kann man sich noch erinnern, wie wichtig das war, dass die Abende irgendwie denselben Ablauf hatten, dass es die Gute-Nacht-Geschichte gab, dass immer der Teddy mit dabei war.
In der noch magischen kindlichen Welt verschafft sich das Kind durch immer gleiche Abläufe Orientierung.
In der Kindheit haben die allermeisten von uns, meistens so im einstelligen Lebensalter, eine kleine zwanghafte Phase hinter sich gehabt, wenn man durch gewisse Berührungsfolgen oder gewisse Rituale vielleicht die Welt oder das Schicksal scheinbar etwas berechenbarer macht. Das ist ein Übergangsstadium. Wenn es kurz ist, sollten sich Eltern da keine großen Sorgen machen.
So der Psychiater Michael Kellner, der noch eine weitere Gruppe nennt, die mit Verunsicherung und Neuorientierung konfrontiert ist.
Interessanterweise sind insbesondere schwangere Frauen und Frauen im Wochenbett durchaus etwas gefährdeter, Zwangsphänomene zu entwickeln.
Eine gewisse Sensibilität ist ebenfalls ein Persönlichkeitsmerkmal, das ein zwanghaftes Verhalten wahrscheinlicher macht, so die Psychologin Katharina Bay von der Universität Bonn.
Sensibilität gegenüber Gefahren oder auch Überschätzung der eigenen Verantwortlichkeit. Manchmal ist es auch so ein Anspruch darüber, dass man die eigenen Gedanken kontrollieren muss, dass es über die eigene Persönlichkeit etwas aussagt, welche Gedanken man hat. Das sind so ganz viele verschiedene Bewertungsprozesse, die damit auch einhergehen.
Ein Beispiel. Fast jeder, der ein Messer in der Hand hatte, kam schon mal auf den Gedanken, dass man mit diesem Messer jemanden erstechen könnte.
Aber die meisten denken, ja, das mache ich ja sowieso nicht, das wird nicht passieren. Ne? Ich bin ja kein gewalttätiger Mensch, also warum sollte ich das machen? Und dann gehen sie direkt zum nächsten Gedanken weiter. Aber Menschen, die eben sehr sensibel sind, deren Alarmsensor, wie man das vielleicht nennen möchte im Gehirn, besonders sensibel ist, die machen sich dann gleich Gedanken, wenn ich sowas denke, vielleicht bin ich dann wirklich ein schlechter Mensch, vielleicht gibt es da einen Anteil in mir, der das tun möchte, vielleicht verliere ich dann wirklich die Kontrolle und könnte sowas tun und das ist dann natürlich total bedrohlich.
Im Falle einer Zwangsstörung kann sich der Betroffene nicht mehr von diesem Gedanken lösen, dass er oder sie jemanden erstechen könnte und entwickelt darüber hinaus extreme Schuldgefühle. Die Angst vor dem Messer kann allerdings auch als subklinischer, einfacher Spleen auftreten, den Fanny Jiménez an sich selbst entdeckt hat.
Womit ich so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, wenn mir Menschen gegenüber sitzen, zum Beispiel beim Mittagessen, und das Messer des Gegenübers zeigt auf mich. Es ist irgendwie unangenehm. Ich würde es auch aushalten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann gar nicht mehr mich konzentrieren kann, aber es ist unangenehm. Und ich schiebe dann meistens eine Wasserflasche oder den Brotkorb oder so dazwischen und dann ist es wieder gut. Und das ist auch eine ganz typische Vorsichtsmaßnahme, weil das Gehirn antizipiert, dass dieses Messer potenziell ein gefährlicher Gegenstand sein könnte und daher sicher gehen will, dass wir das im Blick haben.
Damit benennt Jiménez eine von mehreren Kategorien, in die man Spleens unterteilen kann. Sie können potenziellen Gefahren einen Riegel vorschieben, auch wenn die Gefahr selbst heutzutage wenig realistisch erscheint. Unsere Vorfahren waren einst wirklich gezwungen, Messern mit Misstrauen zu begegnen. So kann der Zwang, einem Messer eine Barriere vorzuschieben, vor Tausenden von Jahren ganz vernünftig gewesen sein. Heute scheint er übertrieben, eigenartig, seltsam. Eine weitere Kategorie, das Zählen von Objekten.
Ich zähle Treppenstufen. Das macht's irgendwie, wenn man 5, 6 Stockwerke hat, dann macht's das irgendwie angenehmer mitzuzählen im Kopf.
Andere Menschen bilden Quersummen aus den Nummernschildern, wenn sie im Stau stehen. Oder sie zählen die vorbeifahrenden Autos. Das sind Beschäftigungsmechanismen, die unser Gehirn anschaltet, wenn es sich langweilt, so Jiménez. Das Gehirn hat zudem eine ganz große Vorliebe für Symmetrie.
Und das ist im Gehirn sehr eng verbunden mit Konzept, nämlich mit dem Konzept von Gerechtigkeit oder Ausgewogenheit. Weswegen es zum Beispiel zu solchen Spleens kommt, dass, ja, wir hatten vorhin die Treppenstufen, die man hochgeht und dabei zählt. Wenn man dabei eine Treppenstufe auslässt, weil man irgendwie in guter Laune ist und darüber springt, dann gibt es Menschen, die sagen, mir hat die Treppenstufe leid getan, ich bin nochmal zurückgegangen, weil es war die einzige, auf die ich nicht getreten bin.
Ein amüsantes, populäres Beispiel für den Zählzwang.
Und ich zähle 1, 2, 3, 4 Schrimps zum Essen, ein Regenschirm nicht zu vergessen, 1, 2 Segelboote wunderbar, 1, 2 Pelikane fliegen da.
Das ist Graf Zahl aus der Sesamstraße.
Fische hin und her, die ich zählen kann.
Der ja davon lebt, dass er zählt. Das sagt er auch. Ich lebe, wenn ich zähle. Der ist halt super spleenig als Figur, aber trotzdem lebt er da ganz gut in der Sesamstraße und hat Freunde und kann seinen Alltag bewältigen.
Nicht ganz so amüsant sind die Spleens, die mit dem Aufstehen und dem Schlafengehen verbunden sind. Sie entstehen oft aus einem Bedürfnis nach Struktur, Sicherheit und Stabilität.
Bei mir, wenn ich schlafen gehen muss, das Rolle immer gleich sind. Die gleiche Höhe, ja. Es gibt mir Sicherheit, weiß nicht, dann schlafe ich ruhiger ein.
Spleens können also durchaus zur Routine werden. Und sie helfen auch hier dabei, sich zu regulieren.
Um Handlungen in einen verlässlichen Rahmen zu geben, der gerade abends, einschlafen war für unsere Vorfahren oft ein sehr gefährliches Unterfangen, die uns helfen dabei einzuschlafen und uns sicher zu fühlen.
Viele Eigenheiten drehen sich besonders um den Bereich der Hygiene. Der Putzfimmel ist ein weit verbreiteter Begriff. Die Betroffenen brauchen das Reinigen, um zur Ruhe zu kommen oder bei sich anzukommen. Ein Beispiel hierfür ist der Bericht eines Lufthansa-Piloten, der nach langen Reisen wieder in seine vier Wände kam.
Und der hat mir erzählt, dass er, wenn er nach Hause kommt und todmüde ist und eigentlich nur schlafen will, dass er, bevor er sich hinlegen kann, anfängt zu putzen. Also der Mensch ist ja ein sehr territoriales Wesen, wie auch viele andere Säugetiere und viele andere Tiere. Also wie so ein Vogel, der, wenn er zurückkommt, sein Nest nochmal putzt, damit es wieder ihm gehört und alles wieder so ist, wie er es braucht.
Ein Putzbedürfnis, das grenzwertig werden kann, wenn der Schlaf zu kurz kommt. Dann kann ein Putzzwang vorliegen, der sich auch dadurch äußert, dass der Betroffene ständig desinfizieren muss, aus der Angst heraus, sich anzustecken. Bis in die 80er Jahre hinein meinten Mediziner und Psychologen, dass Zwangsneurosen kaum zu heilen seien. Inzwischen aber gibt es vielversprechende Therapieerfolge, so der Psychotherapeut Michael Kellner.
Erste Wahl sind definitiv verhaltenstherapeutische Psychotherapien. Sowohl die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, wo es sehr viel um Bewertung von Gedanken, von Situationen, von Handlungen auch geht. Neubewertung, die eben gegen die Zwangsrichtung zu einer realistischeren, zwangsferneren Einschätzung führen können. Aber insbesondere auch die sogenannten Expositions- oder Konfrontationstherapien bei der Zwangsstörung, die aber eine sehr gute Vorbereitung brauchen, bis der Patient diese teilweise belastenden Therapien auch mitmacht. Also zum Beispiel bei einer Kontaminationsangst.
Bei einer solchen Exposition wird der Patient in therapeutischer Begleitung mit der belastenden Situation konfrontiert. Bei dem Zwang, exzessiv zu waschen und zu desinfizieren, kontaminiert der Therapeut den Patienten stückweise durch Türklinken, Geldscheine oder durch Kontakt zur Toilette, bis die Anspannung runtergeht und der Betroffene lernt, die Restunsicherheit besser zu ertragen. Bei harmlosen Zwangsgedanken gelingt die Distanzierung von ganz alleine. Vorausgesetzt, dem Betroffenen ist sein Spleen bewusst.
Es ist nicht ganz leicht, weil man muss sich dabei ertappen und wahrscheinlich sucht sich die Psyche dann einen anderen Weg, um zu beruhigen oder die Funktion zu erreichen, die es damit eigentlich erreichen wollte. Aber ja, das geht schon. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wenn das nicht mehr geht. Also wenn man ein Spleen so gar nicht abstellen kann, dann wird es schwierig. Und dann sind wir so ein bisschen in dem Graubereich, ab wann ist es vielleicht nicht nur ein Spleen, sondern tatsächlich ja eher ein Symptom einer psychischen Erkrankung.
Eine Frage, die sich auch 2020 gestellt hat, als die Corona-Pandemie ausbrach. Innerhalb kurzer Zeit fingen die Menschen damals an, wie wild einzukaufen. Aus einer Situation der Verunsicherung heraus hamsterten hierzulande viele, besonders Toilettenpapier. Katharina Bay und ihre Kollegen von der Universität Bonn wollten genauer wissen, wer besonders zu Hamsterkäufen neigt.
Zu Beginn der Pandemie haben wir da eine Online-Umfrage durchgeführt, um dieses Thema der in den Medien damals sehr heiß diskutierten Hamsterkäufen aufzugreifen. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass ein Faktor, der das begünstigen kann oder der damit zumindest korreliert ist, ja, subklinische Zwangssymptome sind. Also eine Person, die eher dazu tendiert, Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen zu haben, die hat dann in unserer Umfrage auch eher zu Hamsterkäufen tendiert.
Können bestimmte gesellschaftliche Bedingungen, globale Bedrohungslagen, unsichere Zeiten oder eine unvorhersehbare Zukunft dazu führen, dass Menschen zunehmend Zwangsverhalten entwickeln?
Also nicht jeder Mensch nimmt ja dieselbe Situation auch gleich wahr. Also es ist kürzlich eine Meta-Analyse erschienen. Da gab es große Schwankungen zwischen unterschiedlichen Kulturen und Personen. Insbesondere bei Schwangeren war die Quote deutlich erhöht. Also so, dass man schon gesehen hat, dass während der Pandemie Zwangsverhalten doch deutlich verstärkt war, was sich aber dann mit Abklingen der Pandemie auch wieder reduziert hat.
Ob das Coronavirus zu einer Zunahme von ernsthaften Zwangserkrankungen in der Gesamtbevölkerung geführt hat, ist eher umstritten, so Michael Kellner vom Klinikum Rechts der Isar. Was die Pandemie aber deutlich gezeigt hat, dass ein Verhalten, das als krank gilt, in einem Ausnahmezustand plötzlich selbstverständlich wird. Häufiges Desinfizieren hat damals eine eklatante Umdeutung erfahren hin zu einem vernünftigen Verhalten in einer bedrohlichen Lage. Ob Pandemie oder nicht, Menschen, die von ihrem Zwang so stark beeinträchtigt sind, dass sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen können und dadurch Leidensdruck verspüren, sollten sich in Behandlung begeben. Was aber ist mit denen, die einfach nur ihre Spleens haben? Schadet ihnen oder ihrem Umfeld ihr zwanghaftes Verhalten? Sollten sie sich ihre Eigenarten abtrainieren? Und wer bestimmt, was noch normal ist und was nicht?
Also normal ist immer das, was eine Gesellschaft für normal hält. Und das bedeutet, dass das im Grunde eine große Verhandlungssache ist. Und mir war eben ein ganz großes Anliegen, mit diesem Buch zu zeigen, dass nicht alle Verhaltensweisen, die sich uns nicht auf Anhieb erschließen oder die für uns nicht Sinn ergeben, die wir bei anderen sehen, das muss nicht automatisch bedeuten, dass derjenige ein Problem hat oder eben psychisch erkrankt ist. Ich würde da immer sehr vorsichtig sein, da so zu überpathologisieren und erstmal zu schauen, gibt's vielleicht doch was, was dieses Verhalten, was derjenige da zeigt, leistet. Weil meistens tut es das.
Das zeigt auch eine Studie, die der schottische Neuropsychologe David Weeks in den 90er Jahren durchgeführt hat.
Und zwar hat er sich über 1000 Exzentriker gesucht in England und in den USA und hat die mehr als 10 Jahre lang begleitet. Und seine Schlussfolgerung war, dass Menschen, die ihre Spleens eben ausleben und vielleicht sogar ein bisschen kultivieren, denen es also nicht so wichtig ist, konform zu sein, dass die weniger Druck verspüren, dass die ihrer Psyche eben regelmäßig etwas Gutes tun und das am Ende sich auf ihre Gesundheit auszahlt. Das heißt, die waren nicht nur seltener psychisch krank als andere Menschen, sondern sie hatten auch ein sehr gutes Immunsystem und sind seltener zum Arzt gegangen.
Alle, die hier und da ein bisschen verrückt sind und keinen Leidensdruck verspüren, können also beruhigt weiter ihren Marotten, Fimmeln, Ticks oder Spleens frönen. Und womöglich liegt sogar ein wenig Schönheit darin. So jedenfalls sah es der Maler Vincent van Gogh. Ihm wird ein Zitat zugeschrieben, das den kleinen Zwängen einen wunderbar ästhetischen Wert beimisst.
Die Normalität ist eine gepflasterte Straße. Man kann gut darauf gehen. Doch es wachsen keine Blumen auf ihr.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Und wer jetzt richtig im Podcast-Game drin ist und Bock hat auf mehr, dem empfehlen wir den Sex-Podcast Im Namen der Hose von unseren KollegInnen bei PULS. Auri Sattelmeier und Sebastian Heigl sprechen ganz offen und ohne Tabus über alles, was mit Liebe, Sex und Beziehung zu tun hat und beantworten für euch Fragen wie: Was passiert eigentlich in einem Squirt-Workshop? Können Frauen auch Blue Balls haben? Und wie streitet man in der Beziehung richtig? Im Namen der Hose gibt's jeden Samstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.